Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendung über Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id hören. Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt. From Indonesia to the
world. Voice of Indonesia in deutscher Sprache. Hallo liebe Zuhörer, wie geht es Ihnen? Ich freue mich darüber, Sie heute, den 12. Mai 2024, in 60 kommenden Minuten zu begleiten. Einige Programme werden wir Ihnen präsentieren. Das Programm beginnt mit den Nachrichten. Danach folgen Fokus der Woche und Hörerbriefecke sowie Unterhaltungsmusikprogramm der indonesischen Schlagerlieder. Nun hören Sie die Nachrichten. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt. Auf der Frequenz der Kurzwelle 9525 kHz, 3325 kHz, 4750 kHz und Livestream www.voinews.id/German hören.
Hier ist Voice of Indonesia in Jakarta mit den Nachrichten. Indonesian Ministerium für Arbeitskräfte veranstaltet Business Matching in Macau, um den Arbeitsmarkt zu erweitern. Funkstaatsoberhäupter werden mit kommerziellen Flügen am Weltwasserforum teilnehmen. Indonesien und Macau verstärken weiterhin die Zusammenarbeit im Beschäftigungsbereich. Der palästinensische Botschafter glaubt, dass er der gewählte Präsident Indonesien das palästinensische Volk immer unterstützen wird. Die Provinzregierung der Riau Insan ist bestrebt, um den Investoren schnelle bürokratische Dienstleistungen anzubieten. Der Ausbruch der Lassa-Virus in Nigeria forderte 156 Todesopfer. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Um den Arbeitsmarkt in Macau zu erweitern, veranstaltet Indonesian Arbeitsministerium über das Stellenmarktzentrum oder PASKER-ID in Zusammenarbeit mit dem Indonesischen Generalkonsulat in Hongkong das Indonesia Business Matching. Diese Veranstaltung brachten die Indonesischen Arbeitsvermittlungsunternehmen oder P3MI mit Unternehmen in Hongkong und Macau als direkte Nutzer oder Endnutzer indonesischer Wanderarbeiter und Agenturer zusammen. Wie sagte die Ministerin für Arbeitskräfte Ida Fauzia am Freitag, den 10. Mai, in einer von Antara zitierten Erklärung. Den von dem indonesischen Arbeitsministerium erhaltenen Informationen zufolge sagte Ida Fauzia, dass es derzeit in Hongkong und Macau viele Stellenangebote gebe, die von indonesischen Wanderarbeitern besetzt werden könnten. Zu den Beschäftigungsmöglichkeiten zählen an Transportmöglichkeiten wie Fähren und Fluggesellschaften, Gastgewerbe wie Hotels, Restaurants und Einkaufszentren, und dann die Gesundheit, Immobilien, Tourismus, Bildung und andere. Der Leiter der regionalen Flughafenverwaltungsbehörde, Agustinus Budi Hartono, sagte am Freitag, den 10. Mai, dass nach den neuesten Informationen Funkstaatsoberhäupter am 10. Weltwasserforum in Bali teilnehmen wurden. Er sagte, dass die Ankunft hochrangiger Beamter über den Flughafen I Gusti Ngurah Rai ab Freitag, dem 7. Mai 2024 und spätestens am Samstag, dem 18. Mai 2024 beginnen werde. Die anwesenden Staatsoberhäupter kommen aus Timor-Leste, Fidschi, Sri Lanka, Tadschikistan und dem ehemaligen Präsidenten Ungarns. Die Ankunft der Staats- und Regierungschefs der am Weltwasserforum teilnehmenden Länder mit Verkehrsflugzeugen. Dies wird zu möglichen Flugverschiebungen für kleine Linienflugzeuge führen. Die indonesische Arbeitsministerin Ida Fauzia hielt am Freitag den Zehnten Mai in Macau ein bilaterales Treffen wurde die Stärkung der Zusammenarbeit im Beschäftigungsbereich besprochen. Während des Treffens sagte Ida Fauzia, dass die Beziehungen zwischen Indonesien und Macau im Hinblick auf die Arbeitsvermittlung gut verlaufen seien. Dies lässt sich an der Zahl der in Macau arbeitenden indonesischen Wanderarbeiter ablesen, die derzeit bei 6.501 Menschen liegt. Abgesehen davon ist der Schutz für Wanderarbeiter in Macau, insbesondere im formellen Sektor, durchaus ausreichend. Ein Beispiel ist die Regelung, die die Wanderarbeiter in Macau zum Abschluss einer Arbeitsunfallversicherung verpflichtet. Allerdings gibt es laut Ida Fauzia einige Dinge, die verbessert werden müssen, da unter die Beteiligung der indonesischen Regierung an der Vermittlung indonesischer Wanderarbeiter im häuslichen Sektor sowie ein angemessener und guter Schutz für indonesische Wanderarbeiter. Dies muss in einem Memorandum of Understanding festgehalten werden. Der palästinensische Botschafter in Indonesien, Zuhair Al-Shun, glaubt, dass die neue indonesische Regierung Palästina immer unterstützen wird und dass sich die Politik und die Unterstützung des palästinensischen Volkes nicht ändern werden. Botschafter Zuhair sagte dies am Freitag, den 10. Mai, während einer Pressekonferenz zum Gedenken an die 76 Al-Nakba in der palästinensischen Botschaft in Jakarta. Mit Bezug auf how die Haltung der Regierung unter der Führung von Präsident Joko Widodo gab Botschafter Zuhair zu, dass er zuversichtlich sei, dass die Unterstützung für das palästinensische Volk weiterhin gewährleistet sei. Botschafter Zuhair erklärte weiter, dass er während des Dialogs mit Prabowo zuversichtlich gewesen sei, dass sie die Haltung des neuen indonesischen Präsidenten nicht geändert habe und dass er der Unterstützung des palästinensischen Volkes treu geblieben sei. Er sagte weiter, dass die Entscheidung, Palästina zu unterstützen, unabhängig von der Führungspersönlichkeit ein Muss sei, da dies mit Moral und Gewissen zu tun habe. Die Provinzregierung der Riau Insel ist bestrebt, schnelle, präzise und effiziente bürokratische Dienstleistungen für Investoren bereitzustellen, um zum Wirtschaftswachstum in der Region beizutragen. Der Gouverneur der Riau Insel, Ansar Ahmad, sagte am Freitag, den 10. Mai, in Batam, die stehe im Einklang mit dem Programm der Zentralregierung für nachgelagerte Produkte, dessen Ziel es sei, große wirtschaftliche Vorteile zu bieten. Er sagte, dass die Riau-Inseln einer der wichtigsten Punkte des Welthandels seien. Im Zufolge ist die nachgelagerte Industrie eine Industrie, die grüne Energie oder umweltfreundliche Energie nutzt. Laut Ansar wird das nachgelagerte Programm die wirtschaftliche Souveränität Indonesien garantieren und große wirtschaftliche Auswirkungen auf die Gesellschaft in Gesamt haben. Das vom Tier auf den Menschen übertragbare und tödlich verläufende Lassa-Fieber hat in den letzten 4 Monaten in Nigeria den Tod von 156 Menschen verursacht. Laut einer Erklärung des Nigerianischen Zentrums für Krankheitskontrolle oder NCDC, soll sie der Lassa-Fieber-Ausbruch vom 1. Januar bis 28. April 2024 auf 28 Bundesstaaten außer der Hauptstadt Abuja ausgeweitet haben. Es wurde außerdem angegeben, dass in diesem Zeitraum 857 Fälle von Lassa-Fieber festgestellt worden seien. Das Lassa-Fieber trat erstmal 1969 in Nigeria im Bundesstaat Borno auf. Im Allgemeinen infizieren sich Menschen mit dem Lassa-Virus durch den Kontakt mit Nahrungsmitteln oder Nahrungsgegenständen, die mit dem Urin oder Kot infizierten Mäuse, kontaminiert sind. Die Multimammaratenart oder Mastomus natalensis, die das Lassa-Virus trägt, kommt in der westafrikanischen Region relativ häufig vor. Nun hören Sie den heutigen Wetterbericht. Jakarta am heutigen Mittag ist foggy, bei einer Temperatur von 25 bis 29 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 80-95%. Das waren die Nachrichten der Voice of Indonesia in Jakarta.
Voice of Indonesia, der Überseedienst von dem Staatlichen Rundfunk Indonesiens Radio Republik Indonesia, wird ab Montag, 13. Mai 2024, 00 UTC eine Anpassung auf unserer Kurzwellenfrequenz durchführen. Wir bewegen uns von 4750 kHz auf 4755 kHz. In der Zwischenzeit läuft unser 3325 kHz wie gewohnt weiter. Wir bitten um Ihr Verständnis. Bitte senden Sie Ihr Feedback an unsere E-Mail-Adresse voilisteners@gmail.com. Die Webseite voinews.id und rri.go.id sowie unsere Social Medien Content. Nun hören Sie Fokus der Woche.
Voice of Indonesia.
Die größte Rückwärtspunkt der Woche behandelt heute das Thema Minister für Recht und Menschenrechte sagte, dass die Bemühungen der Republik Indonesien, die Prioritätsbeobachtungsliste zu verlassen, Auswirkungen auf Investoren haben. Der Minister für Recht und Menschenrechte Yasuna Laloi sagte am Dienstag, den 7. Mai, dass die Bemühungen Indonesien von der schwarzen Liste der Länder mit schlechter Durchsetzung des geistigen Eigentums oder der Prioritätsliste gestrichen zu werden, eine wichtige Rolle bei der Stärkung des internationalen Vertrauens spielten, insbesondere unter den Investoren. Laut Yasuna sind geistige Eigentumsrechte einer der wirtschaftlichen Säulen der Nation, die einer der Hauptindikatoren für das Vertrauen von Investoren aus anderen Ländern in Indonesien sein kann. Yasuna würdigte die indonesischen Unternehmen, dass sie von der vorrangigen Beobachtungsliste gestrichen werden. Ihm zufolge ist das Ministerium für Recht und Menschenrechte über das Generaldirektorat für geistiges Eigentum bestrebt, den Inhabern von Rechten des geistigen Eigentums maximalen Schutz zu bieten und Verstöße im In- und Ausland strikt durchzusetzen. Yasuna betonte, dass ein förderliches Klima für die Geschäftswelt, Kreativität und Investitionen die wichtigsten Schlüssel zur Stärkung der internationalen Vertrauens in Indonesien seien. Jedes Jahr veröffentlicht der Handelsbeauftragte der Vereinigten Staaten, USTR, oder das Büro des Handelsbeauftragten der Vereinigten Staaten eine Liste von Ländern, bei denen ein relativ schweres Maß an Verstößen gegen geistiges Eigentum festgestellt wird, beziehungsweise eine Prioritätsbeobachtungsliste. Im Jahr 2023 stand Indonesien neben Argentinien, Chile, China, Indien, Russland und Venezuela wieder auf der Liste. In den letzten Jahren hat DJKI verschiedene Anstrengungen unternommen, um Indonesien von der Liste zu streichen, darunter der Beitritt zur internationalen Strafverfolgungsgemeinschaft oder Interpol am 13. Dezember 2022. Darüber hinaus bildete DJKI auch eine operative Taskforce bestehend aus Strafverfolgungsbehörden und betroffenen Ministerien, darunter dem Ministerium für Kommunikation und Information, der Agentur zur Kontrolle für Medikamente und Nahrungsmittel, BPOM, dem Finanzministerium und der indonesischen Nationalpolizei, Polri. Darüber hinaus sind in der Taskforce auch das Handelsministerium, das Außenministerium, das Gesundheitsministerium und das Ministerium für Bildung, Kulturforschung und Technologie vertreten. Das war Grenzpunkt der Woche.
liebe Hörerinnen und Hörer, einige historische Ereignisse werden wir Ihnen beim Programm Vergangenheit und Gegenwart berichten. Wir sehen uns auf den 12. Mai. Wir beginnen mit dem Ereignis am 12. Mai 1949, an dem die Berlin-Blockade endete. Die Berlin-Blockade, die vom 24. Juni 1948 bis zum 12. Mai 1949 andauerte, ist die erste große internationale Krise am Kalten Krieg. Zu dieser Zeit wurden alle Schienen, Wasser- und Straßenverbindungen nach Berlin von der Sowjetunion gesperrt. Die Sowjetunion hatte es getan, denn die Wirtschaftsreformen wurden eingeführt und Deutsche Mark wurde als neue Währung in Westdeutschland durch westliche Alliierten durchgesetzt. Sie wollte die Westalliierten dazu zwingen, der Sowjetunion die Lieferung von Lebensmitteln in den Westteil von Berlin zu gestatten und der Sowjetunion praktisch die volle Kontrolle über die gesamte Stadt Berlin zu geben. Als Reaktion organisierten die Westalliierten eine Luftbrücke nach Berlin, auf der Lebensmittel zu den Bewohnern von West-Berlin gebracht wurden. Wir kommen jetzt zum Ereignis am 12. Mai 1998, der Trisakti-Aufruhr. Der Trisakti-Aufruhr war ein Schießerei am 12. Mai 1998 an Studenten während der Demonstration, die aufforderte, Präsident Suharto aus einem Amt zurückzutreten. Bei diesem Ereignis kamen 4 Studenten an der Universität Trisakti ums Leben und Dutzende andere waren verletzt. Zu den getroffenen Studenten gehörten Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Rojan und Hendriawansi. Der Hintergrund dieser Unruhe war die instabile Wirtschaft Indonesien Anfang 1998 wegen der asiatischen Wirtschaftskrise. Die Studenten führten daher die große Demonstration vor dem Gebäude des Volksvertretungsrates und beraten den Volksversammlung durch. Wir beenden das Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem Erdbeben Sichuan am 12. Mai 2008. Das Erdbeben Sichuan mit einer Stärke von 7,9 auf Richter-Skala mit dem Epizentrum in Wenzhouan, Sichuan, der Volksrepublik China, fand am 12. Mai 2008 um 14.28 Uhr auf lokaler Zeit statt. Die Erschütterung war bis nach Bangkok, Thailand zu spüren. Nach dem offiziellen Bericht der Regierung der Volksrepublik China gab es 14.866.000 Todesopfer. Dieses Erdbeben war das schlimmste Beben in der Volksrepublik China seit dem Tangshan-Erdbeben im Jahr 1976, bei dem 242.000 Menschen ums Leben kamen. Das war Vergangenheit und Gegenwart von Voice of Indonesia.
So disguised, I just can't live a lie. these are the terms of the kind of love I'm not sure I'm worthy of. Losing you is painful to me.
Das war das erste Lied. Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Über die Frequenz der Kurzwelle 9525 kHz, 3325 kHz, 4750 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Dieses Mal werden wir Ihnen das Programm Unser Indonesien präsentieren.
Voice of Indonesia.
Liebe Zuhörer, Sie hören in unserer Indonesien mit dem Titel Botschafter Harry erwartet Unterstützung des Repräsentantenhaus zur Förderung der indonesisch-japanischen Zusammenarbeit im Energiebereich. Vorgelesen von Baharudin Yazid. Der indonesische Botschafter in Japan, Harry Ahmadi, begrüßte am Dienstag, den 7. Mai, die Abgeordneten der Kommission 7 im Botschafterhaus in Tokio. Botschafter Harry hofft, dass der Besuch im Kernkraftwerk Fukushima Daiichi ein direktes Bild von der Verarbeitung der Kernenergie als einer der kombinierten Primaenergien, bestehend aus Öl und Gas, Kohle, neuen und erneuerbaren Energien, vermitteln kann. Bei dieser Gelegenheit erläuterte Botschafter Harry auf die Zusammenarbeit zwischen Indonesien und Japan im Rahmen der Asiatische Null-Emission-Gemeinschaft oder AJEC. Dazu gehören 78 AJEC-bezogene Projekte in Indonesien, anschließend der Entwicklung erneuerbarer Energien durch Projekte zur Installation von Solarkraftwerken an verschiedenen Orten in Indonesien. Im Zufolge ist die Zusammenarbeit im Zusammenhang mit AJEC wichtig, um auf die Herausforderungen des globalen Klimawandels zu reagieren. Er sagte, dass Indonesien geeignete Maßnahmen ergreifen muss, um die Treibhausgasemissionen schrittweise zu reduzieren. Dies steht im Einklang mit der Verpflichtung Indonesien, seinen national festgelegten Beitrag zu erhöhen. Ziel ist es, bis 2060 eine Netto-Null-Emission zu erreichen. Der Leiter der Kommission 7 des Repräsentantenhauses, Sugeng Suparwoto, glaubt, dass Indonesien eine Politik formulieren kann, die das Ziel bis 2060 Netto Null Emission zu erreichen weiter vorantreibt. Er sagte, dass die Bemühungen Japans, die nukleare Strahlung auf ein sicheres Maß zu reduzieren, von Indonesien, das viel Energie benötigt, übernommen werden sollten. Im Zufolge ist die Kernenergie eine der Optionen für Indonesien, um netto null Emission zu erreichen. Sugeng Suparwoto sagte weiter, dass die Abgeordneten der Kommission 7 während ihrer Besuchs in Japan Angebote über potenzielle japanische Möglichkeiten und Innovationen erhalten hätten, nicht nur im wirtschaftlichen Bereich, sondern auch in der Industrie. Während des Arbeitsbesuchs vom 6. bis 12. Mai 2024 besuchte die Delegation nicht nur das Kernkraftwerk Fukushima Daiichi, sondern traf auch mit der Generaldirektor für internationale Politik der Kohlenstoffneutralität des japanischen Ministerium für Wirtschaft, Handel und Industrie zusammen. Während des Treffens wurde eine Reihe von Themen erörtert, darunter die Entwicklung erneuerbarer Energien im Rahmen des ACEC und die Ausarbeitung des Gesetzes über neue erneuerbare Energien und Energieeinsparung. Das war unser Indonesien.
Das war das zweite Lied. Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Über die Frequenz der Kurzwelle 9525 kHz, 3325 kHz, 4750 kHz und Livestream www.voinews.id/German.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Herzlich willkommen zu unserem Programm Hörerbriefecke. In diesem Programm möchten wir die E-Mails von unseren Zuhörern beantworten. Heute Sonntag, den 12. Mai 2024, bin ich Indah Sahania am Mikrofon und wird Sie in diesem Programm begleiten. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, wie geht's? Wie ist Ihr Wochenende? Wir bekommen in dieser Woche ein E-Mail von Herrn Reginaldo Anunciacao aus Baramansa, Brasilien. Hallo Herr Reginaldo Anunciacao, wie geht es Ihnen? In seinem E-Mail vom 11. Mai 2024 schrieb Herr Reginaldo Anunciacao auch den Empfangsbericht unserer deutschsprachigen Sendung vom 3. März 2024. Er hat unsere Sendung über die Kurzwelle 3325 kHz mit SIMPO 23322 zugehört. Wir bekommen auch ein E-Mail von Herrn Siddhartha Bhattacharji aus Pashim, Medinipur, Indien. Hallo Herr Siddhartha Bhattacharji, wie geht es Ihnen? Hoffentlich geht es Ihnen gut. Danke für Ihr E-Mail vom 20. März 2024. Und auch für den Empfangsbericht vom 19. März 2024. Herr Siddhartha Bhattacharji hat unsere deutschsprachige Sendung über die Kurzwelle 3325 kHz mit SIO 444 vom 18 Uhr bis 19 Uhr UTC zugehört. Liebe Zuhörer, Voice of Indonesia wird ab Montag, 13. Mai 2024, 00 UTC eine Anpassung auf unserer Kurzwellenfrequenz durchführen. Wir bewegen uns von 4750 kHz auf 4755 kHz. In der Zwischenzeit läuft unser 3325 kHz wie gewohnt weiter. Wir bitten um Ihr Verständnis. Bitte senden Sie Ihr Feedback an unsere E-Mail-Adresse voilisteners@gmail.com, die Webseite voinews.id und rri.co.id sowie unsere Social Media Content. Liebe Zuhörer, Sie können Vorschläge und Feedback zu unseren Sendungen und einen Bericht über den Empfang unserer Sendungen an die E-Mail-Adresse voilisteners@gmail.com oder an die Voi Studio WA Nummer 08212381213 0 senden. Liebe Zuhörer, wie immer während der Hörerbriefecke spielen wir für Sie einige indonesische Poplieder. Hier ist das erste Lied. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
cinta selain dirimu.
Liebe Hörerinnen und Hörer, bevor wir unser Hörerbriefecke-Programm beenden, wollen wir Herrn Bernseiser aus Ottenau grüßen. Hallo Herr Bernseiser, wie geht es Ihnen? Danke für Ihr E-Mail vom 6. Mai 2024. In seinem E-Mail schrieb Herr Bernseiser wie folgt: Am 5.5.2024 hörte ich eure deutschsprachige Sendung von 18 Uhr bis 19 Uhr UTC bei WWDXT Livestream mit Simpo 5555. Herr Seiser schrieb weiter: Bitte bestätige meinen Empfangsbericht mit einer RRI QSL-Karte. Vielen Dank im Voraus. Dann möchte ich mich auch für die Grüße an Sabrina und Thomas in Altenkunstadt und die Einspielung der MP3 für die Jubiläumsendung von 5 Jahre Korsches Radio. In der nächsten Hörerbriefecke möchte ich gerne nochmals auf unser 43. überregionales DX-Treffen am 18. Mai ab 10 Uhr UTC in der Gaststätte Christoph Breu in der Alois Degler Straße 3 mit Fortsetzung ab 12.30 Uhr UTC in der Muckstube an der Konrad-Adenauer-Brücke in Gaggenau hinweisen. Eingeladen sind alle Kurzwellenhörer und abhängig einer Hörerclub-Mitgliedschaft. Gratulieren möchte ich auch gerne Sri Unun und Siti Handarung zu ihren Geburtstagen vom Montag und vom Donnerstag. Danke Herr Bernseiser für Ihr E-Mail und den Empfangsbericht. Für Ihre Information: Frau Sri Unun ist zurzeit in Jakarta, möglicherweise bis Ende Mai. Liebe Hörerinnen und Hörer, zum Ende unseres Hörerbriefecke-Programmes spielen wir für Sie noch ein indonesisches Pop-Lied. Das war unser Programm Hörerbriefecke. Wir treffen uns wieder nächste Woche in dem gleichen Programm. Auf Wiederhören!
tak akan kuulangi. Maafkan jika kau kusayangi, dan bila ku menanti, pernahkah engkau coba mengerti? Lihat aku di sini. Mungkinkah jika aku bermimpi? Salahkah tu menanti?
Das war das vierte Lied. Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Über die Frequenz der Kurzwelle 9525 kHz, 3325 kHz, 4750 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Dies und Das präsentieren, in dem Ihnen über den Tourismus und interessante Ereignisse in Indonesien berichtet. Das Programm Dies und Das hat heute das Thema UI schrieb Geschichte beim Programmierwettbewerb ICPC 2023 World Finals. Die Universität Indonesia UI brachte Leistungen beim prominenten Programmierwettbewerb in der Welt, nämlich den International Collegiate Programming Contest ICPC 2024 World Finals. Diese Aktivität fand vom 14. bis 19. April in Luxor, Ägypten statt. UI wurde vom Team Stuck.p und Bingung W vertreten, die in der 26. Position und 36. Position aus 179 berühmten Universitäten der Welt liegen. An den diesjährigen ICPC World Finals nahmen 840 Beteiligten aus 50 Ländern teil. ICPC World Finals ist die letzte Phase von ICPC Wettbewerbsreihen. Die Finalisten waren die Teams, die zu den besten 2% von ICPC in der regionalen Ebene gehören, an dem 3406 Universitäten aus 104 Ländern teilnahmen. Zuvor gewann das UI-Team ICPC Regional Asia Jakarta in 2021 und 2022. In 2023 organisierte gleichzeitig die ICPC zwei World Finals Wettbewerbe, der 46. und 47. ICPC World Finals. Denn aufgrund der Pandemie wurden die World Finals vor einigen Jahren verschoben. Denny Eskom, PhD, der Betreuer und Lektor der Fakultät für Computerwissenschaft der Universität Indonesia, sagte, dass das UI-Team erfolgreich sei, 5 von 11 Aufgaben beim 47. ICPC World Finals 2023 zu lösen. Außerdem gelang es dem UI-Team beim 46. ICPC World Finals 2024 6 von 11 Aufgaben zu erledigen. Und dieses Team belegte den 26. Platz des gemeinsamen Rangs. Mit dieser Position ist die UI gemeinsam mit der Universität Teknologi Nanyang NTU die höchste in Südostasien. Die Anzahl der gelösten Probleme ist auch gleich mit dem Korea Advanced Institute of Science and Technology KAIST und Universität Stanford. ICPC World Finals ist der älteste Programmierwettbewerb in der Welt, der seit 1977 durchgeführt wird. Zuvor erlangte das UI-Team den Titel High Honors, Beimfir und 50. ICPC World Finals in Moskau in 2021. Zu dieser Zeit lag das UI-Team erfolgreich auf der 32. Position der Welt und konnte die Universität Stanford überholen, die den 51. Platz belegte. Das war dies und das.
Voice of Indonesia, der Überseedienst von dem Staatlichen Rundfunk Indonesiens, Radio Republik Indonesia, wird ab Montag, 13. Mai 2024, 0 Uhr UTC, eine Anpassung auf unserer Kurzwellenfrequenz durchführen. Wir bewegen uns von 4750 kHz auf 4755 kHz. In der Zwischenzeit läuft unser 3325 kHz wie gewohnt weiter. Wir bitten Ihr Verständnis. Bitte senden Sie Ihr Feedback an unsere E-Mail-Adresse voilistener@gmail.com, die Webseiten voinews.id und rri.co.id sowie unsere Social Media Konten.
Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache.
Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle 9525 kHz, 3325 kHz, 4750 kHz und Livestream www.voinews.id/German.
Voice of Indonesia.
Liebe Hörerinnen und Hörer, unser Programm Musik Regenbogen präsentiert Ihnen heute ein Lied von Mahalini. Niluh Ketut Mahalini Ayu Raharja, die bekannter als Mahalini, am 14. März 2000 in der Stadt Denpasar auf Bali geboren ist eine Sängerin, die professionelle Musikkarriere seit der Teilnahme beim Indonesian Idol in der 10. Saison begann. Ihr Debütalbum Fabula erreicht den Erfolg mit Hits Sisa Rasa und Sial. Ende März 2024 kehrte Mahalini mit ihrer neuesten Single mit dem Titel Mati-Matian zurück. Dieses Lied wurde gemeinsam mit dem bekannten Musiker Anmes Kamaleng geschrieben. Mati-Matian erzählt über jemanden, der sich für den Geliebten geopfert hat, aber seine Mühe wird nicht beachtet, obwohl er völlig gekämpft hat. Liebe Zuhörer, hier ist Mahalini mit dem Lied Mati-Matian. Gute Unterhaltung!
Kita adalah dua insan penuh cinta. Di awal tercipta kisah kita, manis tuturmu buatku terpana. Bagiku kau sempurna. Memang benar
Das war die Sendung in deutscher Sprache. Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unsere Sendung hören. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle 9525 kHz, 3325 kHz, 4750 kHz und Livestream www.voinews.id. Liebe Zuhörer, bitte klicken Sie Like und kommentieren Sie in Facebook, The Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, in Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voiindonesia und E-Mail voi@voinews.id.